Ja, einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zu unserer letzten Veranstaltung dieser Art, zu unserem Redaktionsgespräch, diesmal mit dem Direktkandidaten der Piratenpartei, Sebastian von Hoff. Wie auch die anderen fünf Veranstaltungen werden wir das hier auch aufzeichnen und auf www.kiezundkneipe.de veröffentlichen und natürlich darüber berichten in der nächsten Ausgabe. Und dann würde ich zum Anfang Herrn von Hoff gleich mal bitten, sich kurz vorzustellen in ein paar Worten.
Ja, also mein Name ist Sebastian von Hoff und ich bin, wie schon gesagt, Direktkandidat in Friedrichshain-Kreuzberg und Prenzlauer Berg Ost und beruflich als Schornsteinfeger in Neukölln tätig. Und bei der Piratenpartei bin ich erst seit Oktober 2011. Ansonsten bin ich ganz normal.
Dann fangen wir doch mal mit einer ganz harmlosen, aber vielleicht sehr gewichtigen Frage an. Warum sagt man eigentlich, dass Schornsteinfeger Glück bringen?
Oh, Schornsteinfeger bringen Glück, das hat man gesagt zu einer Zeit, als die Leute, also angefangen das zu sagen, zu einer Zeit, als die Leute halt noch offene Feuer stellten, auch in den Häusern hatten und Brände meistens dann großflächig ausgebrochen sind. Und diese Schornsteine, die waren halt mit Ruß belastet und wenn der Feuer fing, dann hat das so schnell erstmal nichts mehr gelöscht und dann stand das Haus in Flammen. Und da gab es dann halt die Schornsteinfeger, die sich gegründet haben und die dann halt diese Essen sauber gemacht haben und dadurch halt diesen Schornsteinbrand verhindert haben und damit halt auch großflächig Brände verhindert haben. Und dann hat man halt gesagt, wenn der Schornsteinfeger da war, haben wir Glück, weil dann brennt uns die Butze nie ab oder die vom Nachbarn. Da kommt das her.
Und es mag ja vielleicht jetzt auch den Piraten Glück bringen, wenn sie kandidieren.
Ja, aber Glück brauchen wir ja nicht. Wir brauchen Vertrauen brauchen wir.
Dann gehen wir doch gleich mal ins Eingemachte. Robert, bitte.
Ja, wir haben uns ja im Vorfeld die Wahlprogramme der Parteien ein bisschen angesehen. Also nicht zu intensiv, weil wir sonst wir uns gar nicht mehr unterhalten müssten. Wir haben nur mal angefangen mit der Anzahl der Seiten. Das Wahlprogramm der Linken hat 100 Seiten, das der FDP 104, das der SPD 120, CDU 128, die Grünen kommen auf 327, die Piraten sind mit 166 Seiten sozusagen auf Platz 2. Warum denken Sie, dass viele Menschen bei den Piraten glauben, dass das halt so die Internetpartei ist, die eigentlich gar kein Programm hat? Woran liegt das?
Naja, das lag daran, dass wir halt zur Abgeordnetenhauswahl auch kein wirklich sehr ausführliches, umfangreiches Programm hatten und 2009 auch relativ noch dünn war. Das hat sich jetzt natürlich in letzter Zeit sehr geändert. Da sind auch die Themen wesentlich breiter geworden. Also wir haben jetzt, glaube ich, so gut wie alle Themenspektren auch mit abgedeckt. Und das war halt bei dieser, wo wir die große Medienberichterstattung hatten, war es halt noch nicht so der Fall, dass wir so ein umfangreiches Wahlprogramm hatten. Und da ist das dann halt so zustande gekommen.
Ja, nun ist das ja nun keine Berlin-spezifische Angelegenheit. Also es ist ja auch so, wenn man die bundesweiten Medien verfolgt oder verfolgt hat in den letzten Monaten und Jahren, dann war halt doch immer der Fokus bei Piratenparteien, ne, die machen halt so irgendwie Netzkram und was so sonst an Inhalten da gefordert wird. Also ich habe jetzt in Ihrem Wahlprogramm gesehen, also das Thema Netze und so, Netze, Daten und so weiter, das ist, geht irgendwie von Seite 33 bis 40. Also das sind ja gerade mal 8 Seiten von 160. Da ist ja noch deutlich mehr drin sozusagen. Ist das ein Kommunikationsproblem, so ein Wahrnehmungsproblem oder?
Naja, das kommt wahrscheinlich halt auch von der Gründung heraus, wo man sich halt als Netzpartei gegründet hat. Netzaktivisten haben sich zusammengeschlossen, eine Partei gegründet, um halt auch in der Parteienpolitik mitzumischen, nicht nur in NGOs. Und daher ist es ja als Gründung als Netzpartei, da gab es dann halt innerparteilich auch gewisse Konflikte, ob man sich jetzt bei dem Thema belassen soll oder ob man sich breiter aufstellen möchte. Und was daraus geworden ist, sieht man ja quasi jetzt.
Ja, da sind wir schon beim nächsten Punkt, die innerparteilichen Konflikte. Die haben ja tatsächlich auch in den letzten Monaten so die Berichterstattung dominiert. Also selbst über Netzthemen von den Piraten hat man kaum noch was gehört, sondern eigentlich nur, dass die sich da alle irgendwie munter zoffen. Woran liegt das und wie ist da der Stand der Dinge?
Na, der Stand der Dinge ist, dass wir da, glaube ich, wesentlich Erfahrung sammeln konnten und jetzt auch eine gewissermaßen bessere Streitkultur pflegen oder versuchen, das Thema auch innerparteilich anzugehen. Die Geschichte ist halt, dass wir mittlerweile halt wie alle Parteien kritisch betrachtet werden und da auch Streitigkeiten ja dann sofort in der Zeitung landen. Und Streitigkeiten gab es halt bei uns viele, auch persönliche Konflikte. Aber das muss halt passieren, dass die Leute ihre Privatsachen von der Partei trennen, ihre privaten Konflikte halt privat lösen und dann nicht über die Partei hinaus.
Wird bei Ihnen noch mehr gestritten als bei anderen Parteien?
Das glaube ich eigentlich gar nicht mal so. Weil ich glaube, bei anderen Parteien wird gestritten, aber man muss halt nach außen, weil das halt auch für die Wählerinnen sehr wichtig ist, ein geschlossenes Bild haben. Deswegen stürzen sich ja Medien dann auch immer auf die bisschen Abweichler. Die sind interessant, weil die immer so anecken. Und da gibt es halt was zu berichten. Und wenn überall Friede, Freude, Eierkuchen ist, dann gibt es da halt nicht so viel zu berichten. Und da wir jetzt alle keine Medienprofis sind und ja auch Transparenz pflegen wollen, dann tut das manchmal auch weh ein bisschen.
Das wäre jetzt die Frage von mir gewesen. Ist diese Forderung nach kompletter Transparenz den Piraten da nicht so ein bisschen auf die Füße gefallen?
Ja, wir haben da sicherlich ein paar Fehler gemacht, wie wir das ausgelegt haben oder wie manche Leute halt das ausgelegt haben. Und die Transparenz ist immer noch enorm wichtig, weil es ist ja auch wichtig, wie Entscheidungen in Parteien zustande kommen. Wer hat da die Finger ins Spiel? Sind das Lobbyvertreter oder ist das wirklich ein innerparteilicher Streit zwischen verschiedenen Gruppen? Also ein politischer Streit um halt Themen. In welche Richtung soll es gehen? Wo soll es lang gehen? Und auch diese Frage, Transparenz zu klären, das ist halt auch so eine Selbstverpflichtung der Partei. Das heißt, man soll nachvollziehen können, wie es zu diesen Sachen geht. Deswegen sind unsere Parteitage halt auch alle noch online und da wird halt auch vor Ort dann ordentlich noch debattiert.
Aber ist denn unter dem Lichte dieser innerparteilichen Zwistigkeiten, die es jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gab, diese Form von absoluter Transparenz denn überhaupt noch möglich? Und die Partei hat sich ja förmlich zerlegt. Von fast 10% ist man jetzt bei den aktuellen Umfragen so irgendwo zwischen 3 und 4 angelangt.
Ja, die Transparenz muss bleiben. Wir müssen halt nur lernen, damit gescheit umzugehen. Das heißt, dass man sich halt im Internet nicht gegenseitig beschimpft oder so, sondern halt die Diskussionen auf einer sachlichen Ebene führt und halt den Gegenüber trotzdem mit Respekt behandelt, auch wenn man vielleicht dessen Meinung nicht teilt. Und da gibt es halt bei vielen noch ein bisschen Nachholbedarf, auch bei Abgeordneten. Und das ist halt ein Weg, den wir gehen müssen, der vielleicht ein bisschen schmerzhafter ist, als wenn wir halt alles irgendwo hinter verschlossener Tür machen. Aber wir sind auch angetreten, um die Politik ein bisschen zu verändern. Und da gehört halt transparentes Arbeiten auch mit dazu. Nur an der Ausführung müssen wir selbst daran arbeiten. Wir sind halt auch nicht perfekt. Und da war noch ein zweiter Teil, den hatte ich jetzt vergessen. Nicht? Dann, okay.
Wenn ja, wir auch, ja. Ja, eins der Themen, was die große Politik in den letzten Wochen sehr bewegt hat, wo man auch verdammt wenig von den Piratenpartei dazugehört hat, war die NSA-Affäre. Ist das, also wir sind uns ja sicherlich einig, dass das sozusagen schon so der Datenschutz-GAU ist oder der Privatsphären-GAU. Bestätigt das, dass es eine Partei wie die Piraten geben muss oder hätten die Piraten da auch nichts beim machen können und es hat eher alles keinen Zweck?
Also dass man halt wenig nach außen mitbekommt, das ist halt eine Wahrnehmung, die ich nicht habe, weil ich halt in den internen Kreisen bin und da weiß ich halt sehr wohl, dass da etliche Pressemitteilungen immer geschrieben werden, Blogposts, alle möglichen Abgeordneten machen da Anfragen zu in ihren Parlamenten. Das Problem ist halt, dass wir gerade im Wahlkampf sind und das ist halt SPD gegen CDU und da sind deren Meinungen halt erstmal interessanter als eine Partei, die halt momentan bei 3% steht. Also wir haben da durchaus halt auch die Kompetenzen und es kommt auch immer wieder was rein, aber es wirkt halt nach außen nicht so, wie ich persönlich das mitbekomme, weil ich natürlich alle Links zu Artikeln und so, wo es halt um Piraten geht und diese Affäre natürlich mitbekomme. Das wird halt anderen wahrscheinlich nicht so gehen und von daher...
Was ist denn die Position der Piratenpartei dazu?
Na, die Position der Piratenpartei ist natürlich, dass es gar nicht geht. Also, dass wir halt diese Mitschnüffeln des Internets überhaupt nicht akzeptieren. In keiner Weise halt auch nicht von Geheimdiensten. Und dass wir halt eine Kontrolle der Geheimdienste brauchen, die halt funktioniert. Und das tut sie ja momentan nicht. Das sagen ja selbst Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollausschusses. Und im schlimmsten Fall, wenn man halt Geheimdienste nicht parlamentarisch kontrollieren kann, dann würde ich persönlich sogar so weit gehen zu sagen, dass wir die abschaffen müssen. Weil es kann halt nicht sein, dass es dann so einen Staat im Staate gibt, der unkontrolliert halt macht, was er möchte. Und das Parlament ist ja schließlich immer noch diejenigen, die uns beschützen sollen. Und es geht halt um Bürgerrechte und das ist ja auch das Problem, dass die Debatte halt weggeht von den Bürgerrechten, die bei uns betroffen sind, hin zu einem anti-amerikanischen NSA, böse NSA-Geschichte, sondern es geht halt, wir versuchen halt die Diskussion auf diese Geheimdienste generell zu bringen und diese generelle Überwachung des Internets, weil das ist so eine Geschichte, die hat klein angefangen und niemand konnte glauben, dass es jemals so weit kommt oder dass es bereits so weit ist, aber das ist halt immer peu à peu à peu werden diese Sicherheitsgesetze verschärft und es werden halt Mittel geschaffen, um quasi eine komplette Überwachung zu schaffen.
Ja, nun ist es sozusagen denkbar, dass wir die deutschen Geheimdienste in irgendeiner Weise kontrollieren oder gar abschaffen. Davon werden sich Dienste wie die NSA sicherlich jetzt nicht auflösen, aus Solidarität oder so. Wie kann man mit der Situation umgehen? Also außer halt einen Zeigefinger heben und sagen, böse, böse Amerikaner, lass das bitte mal.
Naja, also ich meine, die Amerikaner sind unsere Freunde und da gibt es sowas, was man damals erfunden hat, um zwischenstaatlich Probleme zu lösen und das nannte sich Diplomatie. Das heißt, man ist halt hingegangen, hat gesagt, du sag mal, wir sind Kumpels und wir möchten euch nichts Böses, es wäre doch super, wenn ihr mal so nett seid und uns nicht überwachen würdet. Und wenn die das dann Herrn Pofalla schriftlich geben, würde ich mir Sorgen machen. Weil das glaube ich halt irgendwie nicht. Weil da einfach auch kein Druck aufgebaut wird. Also man hat sich jetzt schriftlich geben lassen, dass wir hier nichts überwacht wird. Die Berichte zeigen das Gegenteil.
Und das hat dann ja wohl der BND gemacht und nicht die NSA. Also insofern.
Ach so, naja, noch schlimmer. Nee, wie gesagt, es geht halt darum, man muss halt dann auch in der Diplomatie darauf hinwirken und dann halt eventuell auch Druck ausüben, dass das halt nicht geschieht.
Wie könnte der Druck aussehen?
Da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Jetzt gibt es ja gerade die Verhandlungen über dieses Freihandelsabkommen. Darüber könnte man zum Beispiel sagen, dass man das Abkommen eventuell dann halt verzögert, bis die Sache wirklich aufgeklärt ist und dass halt die NSA dann zugibt, dass sie hier Menschen überwacht hat und dann das nicht mehr tut. Und das müsste man halt gegebenenfalls eventuell auch durch unsere Mitglieder des parlamentarischen Kontrollgremiums kontrollieren lassen können. Also es wäre durchaus angebracht, das so zu verhandeln. Also ich meine, wir haben eine starke Position gegenüber den Amerikanern und die sollten wir halt im Sinne der Bürgerrechte auch nutzen.
Nun geht es ja bei der Überwachung durch die NSA auch um Daten, die die NSA in den USA auf amerikanischen Servern abschöpft. Also Stichwort halt Social Media, Facebook und Co. Was könnte da sozusagen das Rezept sein, sowas zu verhindern oder wie oder muss man da einfach einen anderen Umgang pflegen? Also ist das überhaupt eine Sache der Politik oder ist man sozusagen selber schuld, wenn man all seine Daten bei Facebook reintut?
Der Umgang mit den Social Media Kanälen, da muss halt noch ein bisschen Kompetenz beigebracht werden. Also man muss davon ausgehen, was man bei Facebook reinschreibt, auch wenn es vielleicht für privat ist, dass das genutzt wird. Und das ist halt ein privater Anbieter. Und dass da der Datenschutz in Amerika etwas lockerer auch per se ist, also da muss nicht mal ein Geheimdienst kommen, die Daten werden halt auch so ausgewertet, da muss man sich halt im Klaren sein, also was man da halt schickt. Aber was jetzt zum Beispiel E-Mail-Verkehr oder so angeht, da erwarte ich einfach, dass der halt ungelesen, also von Fremden dann beim Empfänger, bei der Empfängerin auch ankommt. Also das ist noch ein bisschen was anderes als Social Media, wo man halt privaten Firmen die ganzen Daten gibt.
Gut, kommen wir zu einem anderen Thema. Es ist ja tatsächlich so, das hatten wir vorher auch schon kurz angeschnitten, dass die Piraten ja mitnichten sich nur mit Netzpolitik beschäftigen. Und zumindest bei den Berlin-Wahlen war es ja schon so, dass die Piraten mit einigen überraschenden Forderungen oder Vorschlägen aufwarteten. Und einen davon wollte ich jetzt rausgreifen, und zwar der fahrscheinlose öffentliche Personennahverkehr. Wie könnte das funktionieren aus der Sicht der Piraten?
Na, als der fahrscheinlose Nahverkehr, also gibt es halt die Möglichkeit, das über eine Umlage zu finanzieren. Das heißt, jeder müsste halt etwas bezahlen. Und das wäre also
eine Steuer im Prinzip.
Eine Steuer, eine Abgabe. Wie genau das nachher eingezogen werden soll, da sind wir uns auch noch nicht ganz klar. Wir sind jetzt gerade erst beim Durchrechnen, wie hoch der Betrag genau sein muss, weil man muss natürlich auch einiges einplanen an Investitionen. Also der Nahverkehr, so wie er jetzt ist, würde der fahrscheinlos wahrscheinlich zusammenbrechen, weil es halt einfach sowieso jetzt schon an Zügen fehlt und an Bussen, also Verkehrsmittel generell, und die Zeittaktung müsste natürlich auch verkürzt werden. Die Sache ist halt nur, dass wir denken, dass der Nahverkehr etwas ist, was zu fördern ist, also in so einer Großstadt vor allem auch gegenüber dem halt individuellen Personennahverkehr, also Autofahren zum Beispiel. Und wir halten es halt für sinnvoll, das über den Nahverkehr zu machen. Das schont erstmal die Straßen, spart Umweltgifte. Und ja.
Wäre denn da zum Beispiel auch eine City-Maut denkbar für die Finanzierung?
City-Maut ist mir jetzt nicht bekannt. Dass das irgendwie mal im Gespräch ist. Ich bin da jetzt bei der Ausarbeitung noch nicht so dabei. Wir haben das ja erstmal nur als Forderung aufgestellt, und es gibt halt einen Arbeitskreis, der sich da mit der Ausgestaltung beschäftigt. Also ich glaube, es soll halt mal, wir versuchen im Abgeordnetenhaus ein bisschen dafür zu werben, mal ein Pilotprojekt zu machen. Ich glaube, es gab mal die Idee, das mal Nachtlinien am Wochenende auszuprobieren. Wie sich die Fahrgastzahlen ändern, damit man da auch belastbare Zahlen hat, wie man nachher Taktungen und so was einstellen müsste.
Also es gibt jetzt auch noch keine Vorstellung, wie hoch die Kosten beispielsweise pro Person wären, ob sich das etwa zum Beispiel an einem Semesterticket orientiert, das derzeit 150 Euro etwa kostet.
Ja, im Semester, ja.
Also, Semester, ja. Ja, also
über 150 sogar, glaube ich.
Also irgendwas um die 30 Euro pro Person, habe ich mal gehört. Da schwanken die Zahlen immer, je nachdem, wie viele Investitionen man mit einplant.
Also 30 Euro im Jahr oder im Monat? Monat?
Im Monat. Für jeden halt dann quasi.
Dann sind wir bei 360 Euro im Jahr. Mhm. Also, ja. Also wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, gibt es ja auch schon beim Semesterticket, was... wo auch schon viele sagen, dass es sehr überteuert ist. Viele Leute, die sagen, das sehen sie gar nicht ein, weil das ja sozusagen, die fahren ja sowieso nur mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, meinetwegen auch. Und dass da sozusagen schon das Solidaritätsprinzip, was dem ja zugrunde liegt, irgendwie nicht funktioniert. Findet sowas denn tatsächlich eine Mehrheit? Also wenn man bei 30 Euro im Monat, also Euro am Tag sozusagen, das mal so runterzubrechen.
Ja, das ist die Frage. Also bei uns hat sich dafür eine Mehrheit gefunden. Das ist halt immer, das ist ja auch mit der GEZ so, dass halt sowas halt für einige als ungerecht empfunden wird. Aber die Politik muss halt entscheiden, wie die Zukunft aussehen soll. Und da ist halt die Frage, ob wir wirklich so viele Autos in der Stadt haben wollen und ob wir den Nahverkehr lieber fördern wollen. Und wir haben uns dafür entschieden, wir wollen halt den öffentlichen Nahverkehr fördern und halt weg vom Individualverkehr kommen, um halt ein angenehmeres Stadtklima zu bekommen. Und halt die soziale Frage ist halt auch noch mit dabei, dass halt Mobilität nicht mehr nur dann auch vom Geldbeutel abhängt, derjenigen, die sich das halt nicht leisten können, dass die dann halt auch nicht mobil sein können. Und wir müssen ja mittlerweile mobil sein in der Stadt. Das heißt, man wohnt ja nicht mehr da, wo man arbeitet oder wo halt die Erholungsflächen sind. Und daher sehen wir halt Mobilität als Grundvoraussetzung an für halt soziale Teilhabe. Und ja.
Es gibt ja auch noch einige andere, sagen wir, sehr revolutionäre Vorstellungen, die die Piraten da in die politische Diskussion mit eingebracht haben. Da gibt es ein Stichwort, das viele vielleicht auch nicht so richtig begriffen haben, was das jetzt eigentlich bedeuten soll. Das ist die Liquid Democracy. Können Sie kurz sagen, wie das funktioniert, ob es jetzt immer noch funktioniert und wie es in Zukunft vielleicht funktionieren soll.
Genau, also Liquid Democracy ist ein System, was so eine Art Update der Basisdemokratie ist, was wir halt innerparteilich zur Meinungsbildung benutzen in diesem Liquid Feedback System. Und zwar geht es darum, dass halt erstmal jedes Mitglied der Partei, also ich erkläre es jetzt mal so, wie es bei uns gerade funktioniert, eine Stimme hat. Da gibt es dann verschiedene Themengebieten und man hat trotzdem noch die Möglichkeit zu delegieren. Also nicht wie bei anderen Parteien, dass man einen Delegierten wählt, der einen dann für ein Jahr vertritt auf den Parteitagen, sondern halt man kann für ein einzelnes Thema, für ein einzelnes Gebiet jemanden delegieren, weil man zum Beispiel sagt, da kenne ich mich nicht aus, aber ich kenne einen, der weiß da super Bescheid. Ich gebe ihm meine Stimme. Oder es gibt halt auch Menschen, die halt keine Zeit haben, die sagen, ich vertraue hier zum Beispiel meinem Nachbarpiraten, den ich immer treffe. Ich habe keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, weil ich Vollzeit arbeiten bin und dann auch Hobbys und sonst was. Den kann ich dann auch delegieren. Das heißt einmal, weil Basisdemokratie hat ja immer das Problem, wenn man was erreichen will, dann muss man halt hinfahren. Zum Beispiel zum Bundesparteitag, was wieder Geld kostet. Und wir möchten gerne halt ein System haben, wo man die Möglichkeit hat, seine Stimme weiterzugeben, aber halt auch flexibel. Das heißt, wenn ich heute meine Stimme abgebe an jemanden, der damit weiterstimmt, kann ich sie morgen auch schon wieder zurückziehen oder sofort danach. Oder wenn er in eine Richtung geht, die mir nicht gefällt, kann ich auch meine Stimme wieder zurückziehen, kann jemand anders delegieren. Und Liquid Democracy heißt aber auch, dass meine Stimme auch weiter delegiert werden kann. Das heißt, derjenige, der meine Stimme bekommt, kann auch wieder jemanden delegieren, sodass man halt am Ende so eine Art auch Experten hat, die halt ein größeres Stimmgewicht haben als andere. Sodass man halt im Endeffekt seine Sprecher quasi flüssig halt wählt. Das heißt, das kann umschlagen, jemand kann auf jemand anders delegieren und da ist er dann halt wieder ein bisschen stärker vertreten in dem System.
Jetzt arbeiten die Piraten ja seit einigen Jahren mit diesem System. Hat es sich denn bewährt oder stellt sich jetzt heraus, dass es da vielleicht gewisse Schwachstellen gibt, dass man da vielleicht nachjustieren muss?
Wir wollten das System ja auf dem letzten Parteitag in ein System umwandeln, womit wir Beschlüsse fassen können, die Bundesparteitagsbeschlüssen gleich sind. Da haben wir aber die nötige Zweidrittelmehrheit nicht bekommen. Und zwar haben ja alle Online-Abstimmungen ein grundsätzliches Problem. Und zwar ist das, dass man die nicht anonym machen kann. Weil wenn man anonym Stimmen abgibt, kann niemand hinterher nachvollziehen, ob diese Stimmen auch wirklich von irgendeiner Person abgegeben wurden. Das heißt, das System kann durch Administratoren oder Angriffe halt verändert werden. Deswegen gibt es ja bei uns auch nicht mehr die Möglichkeit, elektronisch abzustimmen bei der Bundestagswahl, weil das geheim einfach nicht geht. Da hat ja der CCC viel Arbeit investiert auch, um das zu beweisen, dass diese elektronische Abstimmung leicht manipulierbar ist. Und dass ihm hinterher auch niemand mehr nachvollziehen kann, dass überhaupt etwas manipuliert wurde. Weil es gibt keine Stimmzettel zum Nachzählen, da steht dann nur, 8 Leute haben für Ja gestimmt. Und niemand weiß, welche 8 das waren, wo das herkam. Das Problem gibt es halt bei allen Online-Abstimmungen auch, Wahlcomputerproblematik nennt sich das. Das ist das System. Und da hatte man halt das Problem auf dem Parteitag, dass viele das nicht wollten, dass sie dann halt identifizierbar sind in dem System, weil sie gerne geheim das machen wollen, also anonym. Ein anderes Problem, was halt auch noch einige Mitglieder umtreibt, ist diese Delegationsgeschichte. Da gibt es dann halt auch die Befürchtungen, dass durch diese Delegationsweiterleitung, dass halt dann man selber nicht mehr so viel wert ist. Also dass halt, wenn dann andere Leute mehr Stimmen haben, ist das halt nicht mehr direkt basisdemokratisch. Und weil man dann nur eine Stimme hat. Und das ist halt auch nochmal ein Problem, was diese Delegation. Und
also ich meine, ich sitze sozusagen in einem Arbeitskreis, meinetwegen jetzt für den fahrscheinlosen Nahverkehr oder so, habe da selber meine eine Stimme und dann kommt da jemand, der hat halt die ganzen Stimmen von seinen Mitpiraten bekommen, weil die mir alle vertrauen, dass er das Richtige da macht und dann sitze ich da und sage, super, was soll ich überhaupt?
Nee, bei der Abstimmung stimmen ja immer alle Mitglieder ab. Das heißt, nicht nur der Arbeitskreis, also wenn, dann wäre es halt in der gesamten Partei. Es gibt Leute, die Ideen ausarbeiten, die diese in das System eingeben als Antrag und dann wird der halt von den Mitgliedern, von allen Mitgliedern halt bearbeitet und am Ende abgestimmt. Und bei der Abstimmung haben dann halt einige Leute, die halt von anderen Leuten in diesem Thema delegiert wurden, halt mehr Stimmen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Meinung vertrete, die halt wo ich halt keine Leute finde, die diese teilen, dann habe ich am Ende der, bei der Abstimmung halt nur meine eigene Stimme. Und die Leute, die halt in die Richtung arbeiten, wo halt die Mehrheit sagt, da geht's hin, die bekommen halt auch die Delegationen, weil denen halt vertraut wird, die sagen, das ist der richtige Weg. Du engagierst dich da sehr stark in der Partei, ich gebe dir meine Stimme, weil ich dieses Themengebiet nicht beackern kann, weil ich mich da nicht so auskenne. Zum Beispiel Gesundheitspolitik oder so. Und dann sage ich lieber, bevor ich da meine Stimme verfallen lasse, was ja bei der Basisdemokratie immer so das Problem ist, ich kenne mich nicht aus, stimme ich jetzt ab nach dem Bauch oder lasse ich meine Stimme verfallen, weil ich mich nicht auskenne. Und so sagen wir, damit die Stimme nicht verfällt, gebe ich die halt jemanden, der weiß, was er damit anfangen kann.
Aber ist das nicht ein System, das möglicherweise tatsächlich auch leicht manipulierbar ist? Beziehungsweise wie verlässlich ist so ein System, wenn ich beispielsweise meine Stimme abgebe, aber sie dann auch wieder zurückziehen kann? Bedeutet das, dass wenn ein Beschluss gefasst ist, der auch ganz schnell wieder gekippt werden kann?
Nee, wenn der Beschluss gefasst ist, kann man an dem erstmal nichts mehr ändern. Da kann man auch seine Delegation wieder wegziehen, aber das Ergebnis bleibt erstmal da. Da ist dann halt, das ist halt unveränderbar erstmal. Man kann natürlich diesen Antrag nochmal einstellen und denken, dass was anderes bei rauskommt, ist aber meines Wissens nach noch nicht vorgekommen, dass sich so kurz danach dann irgendwie das umschwingt, weil die Meinung in der Partei ja auch nicht irgendwie von heute auf morgen wieder kippt. Das heißt, theoretisch wäre es möglich, denselben Antrag nochmal abzustimmen, aber bis jetzt ist jedes Mal dasselbe Ergebnis rausgekommen, wenn das jemand versucht hat, weil die Meinung ist halt meistens relativ klar.
Nun mag das parteiintern ein ganz sinnvolles Werkzeug sein. Also es hört sich ja so an, als ob das nicht nur rege benutzt wird, sondern auch sich zu funktionieren scheint. Inwieweit könnte denn so ein System oder ein anderes System, ein ähnliches System, zur sozusagen allgemeinen politischen Meinungsbildung dienlich sein?
Na, ganz am Ende könnte man sich halt vorstellen, dass dieses System halt quasi das Parlament ersetzen würde, indem halt die Sachen, die zur Abstimmung stehen, von allen Menschen abgestimmt werden könnten. Da ja wiederum nicht alle die Zeit haben, das zu bearbeiten oder sich nicht auskennen, würde es halt zu Delegationen kommen und es würde sich wahrscheinlich ein etwas größerer Personenkreis herauskristallisieren, die dann quasi unsere heutigen Politiker wären, die halt ein hohes Stimmgewicht haben, weil sie von vielen Menschen in diesem Land halt Vertrauen haben, in diesem Thema zu entscheiden.
Das wäre so eine Art Wikipedia, bloß in der Politik.
Nö. Wikipedia ist ja nicht demokratisch legitimiert. Nein, aber es bildet sich ja dann so raus, dass halt die meisten Menschen werden nicht selber an dem System teilnehmen, weil sie halt, wie gesagt, keine Zeit oder Politik auch uninteressant finden. Aber man kann ja zum Beispiel die jetzigen Politiker, wenn ich weiß, der kennt sich in Gesundheit aus, dann gebe ich ihm meine Stimme, aber auch nur in Gesundheit. Weil ich möchte nicht, dass dieser Mensch dann vielleicht Innenpolitik-Sachen entscheidet. Dann gebe ich ihm in der Innenpolitik zum Beispiel nicht meine Stimme. Das heißt, es gibt dann halt Innenpolitiker, die halt Stimmen kriegen. Da gibt es dann halt Gemäßigte, nicht mehr Gemäßigte, je nachdem, wo man steht. Aber es gibt halt nicht mehr ein Parlament, was über alles entscheidet, sondern es gibt halt Leute, die in diesem Themengebiet dann ihre Stärken haben, ihre Kompetenzen und Vertrauen halt von den Leuten. Und man kann natürlich immer, wenn man das will, natürlich noch selber mitentscheiden. Das fällt ja dann nicht weg.
Aber kann man dann noch sagen, dass die Piraten für irgendetwas stehen oder wechseln dann die Inhalte, für die Piraten stehen, eben mit der Zeit immer?
Naja, also Inhalte wechseln ja Parteien sowieso immer so ein bisschen, also meistens nach der Wahl. wir haben ja auch gesagt, wenn wir unser Ziel erreicht haben, dann lösen wir uns halt wieder auf. Und wenn es wirklich mal so weit kommt, dass dieses Liquid Democracy in Gesamtdeutschland angewendet wird, dann sind Parteien per se ja nicht mehr nötig. Das heißt, da können auch Initiativen Mehrheiten erlangen oder einzelne Personen, die halt sehr etabliert sind. Von daher ist das Liquid Democracy wäre ja dann der Ersatz für das Parteiensystem, weil wir ja keine gewählten Politikerinnen mehr hätten, sondern halt Liquid demokratische Abstimmung. Aber das ist natürlich jetzt...
Also das ist ja noch so ein bisschen Utopie oder vielleicht Science Fiction. Frage ich mal etwas Näherliegendes. Ist es denn absehbar, dass wir bei einer Bundestagswahl dann irgendwann nicht mehr bis zum Wahllokal marschieren müssen, sondern das am Computer machen können? Oder ist da einfach das, was zum Beispiel der Chaos Computer Club herausgefunden hat, einfach so fest zementiert, dass es einfach auch in Zukunft nicht gehen wird?
Ja, das ist halt die Frage, wie man dieses System ausgestaltet. Also ein elektronisches System, also mit Online-Abstimmungen, wäre theoretisch möglich, muss aber öffentlich sein, dass man halt nachvollziehen kann, wer diese Stimme abgegeben hat. Das heißt, eine geheime Abstimmung, eine geheime Wahl oder sowas ist halt damit nicht möglich. Weil dann halt immer ist, wer hat die Stimmen nachher abgegeben und hat da jemand irgendwie 1000 Stimmen, ein Administrator hat da mal schnell die Mehrheit umgeklickt. Das geht halt nicht. Und wir versuchen da halt innerparteilich so ein bisschen voranzukommen, um halt quasi auch Testgelände zu sein für dieses System. Wir haben in Friesheim-Kreuzberg haben wir zum Beispiel schon so ein System für unseren Bezirk, so ein Bezirks-Liquid-Feedback. Und da ist es so, dass halt alle Stimmen nachvollziehbar sind. Das heißt, wenn dort abgestimmt wird, kann ich jeweils sehen, dass diese Person ist, dass es die gibt, dass sie Pirat ist. Und ich kenne diese Person und die hat sich irgendwo mal auch persönlich vorgestellt bei uns auf einer Versammlung. Das heißt, das System ist halt von außen nicht angreifbar.
Also das heißt, eine Wahl könnte zwar frei sein und unmittelbar, aber nicht geheim.
Genau, das es wäre ja dann auch keine Wahl mehr, sondern jeweils immer nur eine Abstimmung zu einem politischen Thema, was man dann hätte. Weil man muss ja keine Menschen mehr wählen, seine Delegationen kann man ja im System direkt vergeben, wenn man das möchte.
Okay, dann kommen wir jetzt mal zu Themen, die den Kiez direkt betreffen. Und ja, da bitte ich dann Robert fortzufahren.
Ja, wo waren wir jetzt genau? Auf dem Oranienplatz gibt es seit Monaten ein Flüchtlingscamp. Mit Flüchtlingen, die natürlich auch politische Forderungen dort haben. Wie stehen Sie, wie steht die Piratenpartei zu diesen Forderungen?
Wir haben ein sehr solidarisches Asylprogramm beschlossen und möchten wir halt, dass jetzt habe ich den Faden verloren. Wir stehen auf jeden Fall positiv den Forderungen gegenüber. Also wir sind gegen eine Residenzpflicht, wir sind gegen die Unterbringung in Heim, sondern halt aufgeteilt in normalen Wohnungen und wir sind auch dagegen, Abschiebungen durchzuführen und halt Asylrecht wieder so zu haben. Das heißt, dass Asylgründe, die plausibel sind, nicht abgelehnt werden. Und Menschen halt doch in unsere Länder, bloß weil dieses Land von der Politik als sicher gestaltet wird, abgelehnt werden.
Und Arbeitserlaubnis?
Ja.
Also volles Programm. Also
Ja, das gehört halt einfach dazu. Also ich meine, dazu ist ein Asylrecht da. Wenn halt Menschen flüchten, weil es in ihrem Land doof geht, dann können wir nicht mit unserem Asylrecht, was ja eigentlich nur darauf ausgelegt ist, Menschen abzuschrecken, zu uns zu kommen. Das heißt, dass diese Menschen nicht selbst ihren Lebensunterhalt verdienen dürfen, dass diese Menschen halt an dem Ort bleiben, wo sie hinzugeteilt werden und dass diese Menschen halt größtenteils abgeschottet in großen Wohnanlagen an Stadträndern oder so leben. Weil wir müssen halt diesen Menschen helfen. Wir haben diese Verpflichtung, uns geht es gut. Anderen Menschen flüchten vor Krieg. Und ich denke, da sollten wir uns halt solidarisch zeigen und diesen Menschen auch helfen.
Um mir jetzt ganz, also es ist ja nun recht unwahrscheinlich, dass die Änderungen des Asylgesetzes in den nächsten paar Wochen kurz mal beschlossen werden, die Sie fordern. Was macht man ganz konkret mit den Flüchtlingen auf dem Oranienplatz? Weiter demonstrieren lassen oder gibt es da, wie schätzen Sie die Situation dort ein?
Ja, also ich persönlich finde dieses Camp sehr wichtig, weil es halt diesem Protest ein menschliches Antlitz gibt. Das heißt, diese Forderungen bestehen, die sind auch sehr wichtig. Und von daher halte ich es halt auch für legitim, dass man halt seinen Protest in der Öffentlichkeit auch austragen möchte und halt als Symbol sozusagen dort den Protest aufrechterhält. Und von daher ist das Camp dafür auf jeden Fall sehr gut.
Nur, dass die Flüchtlinge, die dort jetzt wohnen, ich sag mal zumindest keine unmittelbare Perspektive haben.
Die haben sie ja woanders leider auch nicht. Ja, aber der Protest ist wichtig. Und wenn sie irgendwo wütend dann in einem Flüchtlingsheim sitzen, sehen das die Menschen erstmal nicht. Die Menschen müssen halt sehen, dass es da Proteste gibt, dass es Probleme bestehen. Und wir müssen das halt debattieren, ob wir das wollen, dass wir wieder ein Asylrecht bekommen, das halt Menschen wirklich auch hilft, anstatt halt versuchen, die unter Wahrung unseres Angesichts halt wieder möglichst schnell loszuwerden.
Wie geht man mit Flüchtlingsheimen um, so man sie dann erstmal noch hat? Also wie geht man damit um, dass, dass es da irgendwie eine wütende Meute von Anwohnern gibt, denen das alles gar nicht gefällt?
Ja, wie geht man damit um? Man muss mal mit den Menschen sprechen. Und also ich weiß nicht, was. Ich kann es einfach so nicht nachvollziehen, dass die Menschen sich da hinstellen und halt irgendwie die Asylbewerber loswerden und dann halt mit Argumenten kommen, was ich heute zum Beispiel gelesen habe in einem Artikel, dass jemand sagt, ja, besonders schlimm war es damals in Rostock vor 20 Jahren, als die Asylbewerber ihr Heim angezündet haben. Dass es halt wirklich so eine Menschen gibt, die irgendwie so daneben drauf sind und sich da halt hinstellen und weder jegliche Argumente da behaupten, da gibt es dann Kriminalität und Seuchengefahr und alles. Und ich kann mir da echt nicht vorstellen, was man gegen diese Leute machen kann. Das sind einfach Verrückte. Den kann man dann größtenteils, glaube ich, auch mit Gesprächen nicht helfen. Und die lassen sich dann halt auch von der NPD noch instrumentalisieren. Und Rassismus, das ist ja nicht nur ein wütender Mob. Wir haben halt das Problem, dass wir wirklich auch Alltagsrassismus überall noch vertreten haben. Und das ist halt irgendwie auch eine Sache, die halt öfters mal angesprochen werden muss. Und da wird sich dann halt lustig gemacht, wenn in Kinderbüchern halt das N-Wort, wie bei Pippi Langstrumpf zum Beispiel, halt nicht mehr verwendet werden sollen, weil das ist ja alles Tradition, aber das ist halt Diskriminierung. Da fühlen sich Menschen diskriminiert und dann gibt es halt wieder Menschen, die sagen, ja, alles Tradition und das müssen wir so beibehalten. Also das ist halt ein grundlegendes Problem und dass die Leute dann halt auf die Straße gehen und ins Flüchtlingsheim dagegen protestieren, ist ja auch zum Beispiel ein Grund, weswegen wir diese Flüchtlingsheime nicht gut finden, weil die Menschen müssen integriert sein, die müssen halt überall vorkommen, dass die Menschen sich mit ihnen auch beschäftigen und es gibt auch viele solidarische Menschen da, die werden aber halt nicht so oft gezeigt, wie die Protestierenden, weil zum Beispiel diese eine Kundgebung in Marzahn-Hellersdorf, die war ja von der NPD, die hatten ja richtig Menschen da an die Mikrofonschlangen gestellt, damit die da ihre Propaganda hineinblöken können. Und der Großteil der Anwohner ist eigentlich auch solidarisch. Das sieht man auch jetzt, wo die Mahnwache vor dem Camp steht, dass viele Menschen da auch hingehen und Decken spenden oder Spielzeug bringen, weil sie sich solidarisch sein müssen und ebenso angeekelt sind von den Protesten gegen dieses Asylbewerberheim, wie halt viele Menschen. Oder bei den Kundgebungen von Pro Deutschland heute, wo halt irgendwie 6 Hansel da standen und ihre Meinung kundgetan haben und auf der anderen Seite halt 150 Menschen, die sich solidarisch gezeigt haben mit den Flüchtlingen. Und wir müssen halt mit dieser Gruppe, ich sehe da auch keine Zukunft, irgendwie mit den Menschen zu reden, weil die sind da so fest in ihrem Weltbild, also um vor einem Asylbewerber halt demonstrieren zu gehen, da muss man schon ziemlich schräg drauf sein, meine Meinung.
Na gut, wollen wir uns mal dem nächsten Thema zuwenden. Nicht nur Asylbewerber brauchen Wohnungen, sondern auch die Menschen, die hier leben, also die bereits hier leben, Mieten steigen, Menschen werden verdrängt und so weiter, Gentrifizierung, was macht man dagegen?
Was wir dagegen machen wollen, diverse Sachen. Und zwar als erstes wollen wir dafür sorgen, dass halt die Neuvermietung, die ja auch unreglementiert ist, das heißt, man nimmt halt, was man kriegen kann. Und da wollen wir, dass auch diese an den Mietspiegel gekoppelt wird. Das heißt, wenn eine Wohnung neu vermietet wird, darf die dann maximal nach unseren Forderungen 10% über dem Mietspiegel vermietet werden. Also bei mir in der Gegend in Friedrichshain sind es knapp 5,50 Euro momentan. Neuvermietung läuft jetzt bei ab 10. Da geht es eigentlich los. Und das ist halt irgendwie ein Zustand, den man so erstmal nicht hinnehmen kann, weil das halt wirklich dann die direkte Verdrängung ist. Das heißt, Menschen, die in dem Kiez wohnen, haben keine Chance, beim Umziehen wieder in ihrem Kiez zu bleiben, weil das einfach für viele Menschen nicht bezahlbar ist. Und das ist halt diese Verdrängung, die man spürt. Ein anderer Grund für Verdrängung ist ja die Modernisierung. Das heißt, das ist ja auch ganz groß gerade im Kommen. Und zwar bei der Modernisierungsumlage, da wollen wir alles, was nicht Energie einspart, auch nicht mehr umlegen lassen dürfen auf die Miete. Also derzeit ist es ja so, dass man 11% der investierten Gelder, die man für die jeweilige Wohnung ausgegeben hat, auf die Jahresmiete aufschlagen darf. Da kommt es dann ja meistens zu Verdopplungen der Miete oder mindestens 50% drauf. Das sagen wir, soll gar nicht mehr sein, weil das relativ ungerecht ist, was wir nicht verstehen, dass die Eigentümerin des Hauses oder der Eigentümer ja den Wert ihrer Immobilie steigern, indem sie sie modernisieren. Also die wird ja dadurch mehr wert. Bezahlen tut es am Ende aber auch der Mieter, die Mieterin. Und das auch noch nach der Zeit, sobald es schon mal wieder abbezahlt ist. Also da geht das halt alles zu Lasten der Mietern. Und dann gibt es ja noch die energetische Sanierung, die ja auch notwendig ist. Das heißt, all die Sachen, die halt Energie einsparen, Wärmedämmung, neue Fenster, da wollen wir es maximal erlauben, dass das umgelegt wird, was dann die Mieterinnen in dem Haus auch einsparen. Das heißt, dass die Brutto-Warmmiete dann gleich bleibt, neutral. Das heißt, wenn ich nach der Modernisierung 50 Euro Heizkosten spare zum Beispiel, können diese 50 Euro dann auch auf die Miete umgelegt werden, um diesen Anreiz weiter aufrechtzuerhalten, halt energetische Modernisierungen zu machen. Und dann gibt es halt noch ein paar andere Sachen. Bei Mietspiegel zum Beispiel haben wir auch noch was reingeschrieben. Der Mietspiegel umfasst ja auch unverständlicherweise nur Mieten, die in den letzten 4 Jahren entweder neu abgeschlossen wurden oder Mieten, die in den letzten 4 Jahren geändert wurden. Das heißt, Wohnungen, wo jetzt zum Beispiel seit 5 Jahren keine Mieterhöhung stattgefunden hat, die sind im Mietspiegel gar nicht drin. Und das sind halt viele günstige Wohnungen raus aus diesem Mietspiegel. Da sind halt nur Wohnungen drin, die kürzlich erhöht wurden. Also Mietminderung soll es ja angeblich auch geben, habe ich jedenfalls noch nicht gehört. Also eine Mietpreissenkung. Also geht es im Prinzip darum, dass nur Mieten drin sind, die neu abgeschlossen wurden. Das sind dann 10 Euro Kaltmieten und halt Mieten, die erhöht wurden. Und dadurch bildet dieser Mietspiegel, auf den sich immer alle beziehen, eigentlich gar nicht den richtigen Durchschnittswert der Miete an.
Das heißt, Sie wollen da auch die
wir wollen alle Wohnungen drin
Erfassung haben. Des Mietspiegels ändern, erstens. Und zweitens Neuvermietungen oder Deckel. Mieterhöhungen an den Mietspiegel koppeln, mit also maximal 10%, sagen Sie, ne?
Na, bei der Neuvermietung muss man sich an diesem Mietspiegel dann orientieren. Das heißt, man kann halt keine Preise mehr nehmen, die ungefähr doppelt so hoch sind wie der Mietspiegel, sondern maximal 10%, wie wir jetzt gerade halt problematisch der Fall ist.
Dann sagten Sie eben, wenn ein Eigentümer beschließt, eine Wohnung zu modernisieren, dann würde ja auch der Wert der Immobilie steigen. Nun ist ja der Wert der Immobilie etwas, was natürlich für jemand, der damit als Vermieter sein Geld verdient, auch davon abhängig ist, welche Mieten erzielbar sind. Also wenn ich jetzt ein Haus erst modernisiere für so und so viel 10.000 Euro und nachher trotzdem keine höhere Miete dafür verlangen kann, dann ist ja der Wert meiner Immobilie nicht gestiegen.
Ja, das ist ja zum Beispiel halt auch eine grundlegende Frage des Wohnungsmarkts. Was wollen wir, wie mit unseren Immobilien umgegangen wird? Also sind Immobilien wirklich Spekulationsobjekte? Weil das war früher halt anders. Jetzt geht es momentan damit nur noch, mit Häusern Geld zu verdienen. Früher hat man ja mit Mietshäusern auch Geld verdient, aber es war halt eine zusätzliche Einnahme. Heute geht es darum, riesige Renditen zu erwirtschaften, die halt von Renditen am Finanzmarkt ungefähr so sich, also 7-10%. Und das ist halt die Frage, ob das gesellschaftlich akzeptabel ist, dass halt Menschen versuchen halt über den Wohnraum richtig Geld zu verdienen. Früher hatten das halt Einzeleigentümerinnen, die dann halt zum Beispiel für die Rente immer so einen kleinen Mietzins hatten. Die haben aber auch investiert. Heutzutage ist es so, dass die Häuser so schnell wechseln, dass halt für die Instandhaltung auch gar nichts mehr zurückgelegt wird. Man versucht halt kauft ein Haus, modernisiert es hoch, wandelt es am besten noch in Eigentumswohnungen um und verkauft
es wieder. Das wäre jetzt gleich der nächste Punkt geworden. Was
genau. Und da ist halt die größte Rendite drin. Und das ist halt die Frage, ob wir das wollen, dass Wohnungen halt mit Wohnungen halt Geld verdienen werden soll oder ob Wohnungen halt ein Daseinsfürsorge ist, so wie halt Wasserversorgung. Also die Menschen müssen ja wohnen. Und wollen wir wirklich, dass halt dann nur noch die gut Betuchten in den Wohnungen wohnen in der Innenstadt und halt alle sozial schwächeren Schichten dann am Stadtrand wohnen? Was ja dann die soziale Spaltung auch in räumlicher Weise noch ausführen würde.
Ja, was macht man denn mit dem in Eigentumswohnungen Umwandlungsproblem?
Genau, also da haben wir auch in Berlin in unserem Liquid Feedback-System das schon mal beschlossen, dass wir diese Umwandlung in Eigentumswohnungen erstmal antragspflichtig machen wollen und dass halt nur unter ganz gewissen Umständen diesem Antrag halt stattgegeben wird. Da gibt es halt ein paar rechtliche Sachen, wo man das erlauben muss. Wenn es zum Beispiel in einem Mietshaus mehrere Erben gibt, dann darf man halt die Wohnungen aufteilen. Zum Beispiel, als eines der Beispiele, wo halt das ausnahmsweise dann genehmigungsfähig wäre. Und es gab auch im Abgeordnetenhaus, ich glaube 2012 war das, ein Antrag von den Linken, der darum ging, der wurde halt gegen die Große Koalition, dann durch die Große Koalition abgelehnt, leider.
Ja. Gut, nächstes Thema. Die Piraten sind die einzige Partei, also von denen, die Aussicht haben, vielleicht in den Bundestag zu kommen, die einzige Partei, die ganz klar für das bedingungslose Grundeinkommen eintritt. Jetzt wäre ja das bedingungslose Grundeinkommen, könnte man sich vorstellen, vielleicht auch ein Thema für die Linke, vielleicht für die Grünen oder für die SPD. In allen Parteien, selbst bis hin zur FDP, gibt es Arbeitskreise über das bedingungslose Grundeinkommen. Warum tun sich denn die anderen Parteien damit so schwer und warum ist es für die Piraten so leicht, fürs bedingungslose Grundeinkommen einzustehen?
Tja, gute Frage. Vielleicht haben wir ein optimistischeres Menschenbild als die anderen Parteien. Hauptbefürchtung bei dem bedingungslosen Grundeinkommen ist ja immer, da geht dann niemand mehr arbeiten. Und alle liegen zu Hause in der Hängematte oder sitzen auf Mallorca. Deswegen ist es halt immer ganz wichtig, als erstes zu sagen, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen ja Teilhabe und Lebenssicherung bieten soll, aber dass es halt immer noch eine Höhe hat, wo die Motivation, sich etwas zu verdienen, halt nicht wegfällt. Und jeder Mensch, also der Großteil der Menschen, hat halt diese Motivation, auch halt etwas sich zu gönnen, etwas dazu zu verdienen. Das wird auch bei einem bedingungslosen Grundeinkommen nicht so bleiben. Und es gibt da halt so einen Zwiespalt zwischen dem, was man glaubt, von sich glaubt und zu dem, was man halt von anderen glaubt. Da gab es wohl mal eine Umfrage, ob man denn bei einem bedingungslosen Grundeinkommen noch arbeiten gehen würden. Und da haben dann so 90% gesagt, na klar, gehe ich da noch arbeiten, weil das ist zwar schön und gut, aber das reicht mir nicht. Ich will mehr, ich will großes Auto oder so. Und dann halt auf die Frage, ob sie denn glauben, dass ihre Nachbarn alle noch arbeiten gehen wollen. Da haben gesagt 90%, nee, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die da noch arbeiten gehen. Und das ist halt dann so eine Frage, ob man wirklich glaubt, dass dann halt der Großteil wirklich zu Hause bleibt. Und wir sind halt der Meinung, dem ist nicht so. Und es gibt halt auch viele Arbeiten, die halt gesellschaftlich sehr wichtig sind, ehrenamtliche Tätigkeiten, die man halt auch nur machen kann, wenn man sich das leisten kann. Und das wäre zum Beispiel halt auch eine Möglichkeit, den Menschen auch den gesellschaftlichen Rückhalt zu geben. Weil mit einem bedingungslosen Grundeinkommen hat man auch durchaus die Möglichkeit, halt sich mehr ehrenamtlich zu engagieren. Oder halt kranke Familienmitglieder pflegen oder alles Mögliche, wo man halt heutzutage das nicht macht. Also man gibt halt im schlimmsten Fall seine Familie ins Heim, weil man arbeiten muss und selbst keine Zeit hat, jemanden zu pflegen, obwohl man es vielleicht gerne möchte. Aber wenn man seinen Job vielleicht kündigt, hat man dann wieder die Befürchtung, dass man halt vielleicht wieder keinen neuen kriegt oder dass man nicht mehr eingestellt wird, weil man dann etwa zu alt ist oder weil man raus aus dem Beruf ist. Das sind ja halt so Sachen, wo dann halt Menschen dann in Pflegeeinrichtungen abgegeben würde, obwohl man selbst es vielleicht selber gerne machen würde.
Aber was wäre jetzt mit Jobs, die, sagen wir, nicht so attraktiv sind? Also Klassiker ist immer der Müllkutscher. Es wäre vielleicht plötzlich niemand mehr da, der einfach den Müll wegbringt.
Na, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man halt Jobs attraktiv machen kann, auch diese Jobs. Es wird natürlich da, was die Löhne angeht, eine starke Entwicklung geben, dass halt zum Beispiel halt Jobs, die undankbar sind, dass da dann halt mehr bezahlt wird oder dass halt im Gegensatz dazu die Arbeitsbedingungen angepasst werden. Es kann halt zum Beispiel möglich sein, dass dann halt zum Beispiel in der Müllabfuhr dann halt nur noch 20 Stunden die Woche dann halt gearbeitet wird, um das anzubieten, dass es halt attraktiv macht. Dann hat man halt mehr Freizeit. So wie halt wieder zum Beispiel auf einer Bohrinsel heutzutage ist. Die kriegen halt viel Geld und haben sehr gute Arbeitsbedingungen, weil es halt auch ein Knochenjob ist. Und so wird sich das dahin ziehen. Und dann gibt es halt natürlich auch Branchen, die jetzt mit diesem Niedriglohnarbeit quasi staatlich subventioniert werden durch Aufstocken. Da wird es dann halt auch dazu kommen, dass da dann halt andere Löhne gezahlt werden müssen. Das heißt, das wird sich so ein bisschen verschieben. Da gibt es halt wieder einige Jobs, wo man halt dann vielleicht am Ende ein bisschen weniger kriegt, weil die so nett sind. Vielleicht arbeiten manche Leute auch umsonst, man weiß es nicht, weil der Job so cool ist.
Ja. Aber nun steht ja nicht zu erwarten, dass in der nächsten Legislaturperiode das bedingungslose Grundeinkommen in Deutschland eingeführt wird. Also da noch nicht, vielleicht in der übernächsten.
Ich hätte zum bedingungslosen Grundeinkommen noch eine Frage.
Nochmal zu der Einführung. Da möchte ich sagen, wo halt die Chancen gut sind in der nächsten Legislaturperiode, weil Sie das schon angesprochen haben, dass es in anderen Parteien auch sehr viele Bestrebungen da gibt, Arbeitskreise und so, ist eine Enquete-Kommission. Das ist ja das, was wir einrichten wollen, was auch bei uns im Wahlprogramm steht, dass man eine Enquete-Kommission kann von einem Viertel des Bundestages beantragt werden. Und da sitzen dann halt Vertreter der Parteien und ernannte Experten und die sollen dann nach unseren Forderungen die verschiedenen Modelle, die es da auch gibt, Finanzierungsmodelle und so, alle mal durchrechnen und halt dann auch die gesellschaftliche Diskussion anstoßen, weil wir wollen ja nicht als Partei dann dieses Programm einführen, sondern wir wollen, dass in einem Volksentscheid über verschiedene Modelle dann halt bundesweit abgestimmt werden soll, weil das halt keine Geschichte ist, die man einfach so den Menschen hier überstülpen kann, weil sich im Parlament gerade eine Mehrheit findet, sondern es ist halt eine gesamtgesellschaftliche Frage, ob die Menschen hier das wollen und dann müssen diese Menschen das dann auch entscheiden und dann mittragen. Das ist halt sehr wichtig bei der Geschichte.
Ja, eine Frage habe ich noch zum bedingungslosen Grundeinkommen. Das würde ja schon, also zumindest so wie ich die meisten Konzepte, die es dazu gibt, so grob verstanden habe, darauf hinauslaufen, dass das sozusagen mehr oder weniger die einzige staatliche Zuwendung ist, die ein Bürger bekommt. Besteht dann nicht die Gefahr, dass es wieder Leute gibt, die da sozusagen hinten runterfallen? Also ich meine, wenn jetzt jemand Hartz IV bekommt, dann geht es ihm zwar schon dreckig genug, aber zumindest rein theoretisch, auch wenn das in der Praxis irgendwie anders sein mag, rein theoretisch wird ihm zumindest mal seine Miete bezahlt. Wenn jetzt aber sich die Mieten trotz der entsprechenden Wohnungspolitik so entwickeln, dass jede Miete einfach mal mindestens genau die Höhe des bedingungslosen Grundeinkommens hat, dann wird es natürlich auch wieder Menschen geben, die sich das dann nicht leisten können. Und wie geht man mit der Situation um?
Ja, das bedingungslose Grundeinkommen, da wird immer grob gesagt, so 1.000 Euro pro Monat für jeden. Aber wir haben auch explizit drin stehen, dass es halt auch eine individuelle Berechnung gibt. Das heißt, dass dieses Grundeinkommen, wenn man in München lebt, zum Beispiel halt durch eine Mietenkomponente halt etwas höher ist, als wenn man zum Beispiel auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern lebt. Also da ist schon eine Komponente mit drin, die sich halt auch an örtlichen Gegebenheiten orientiert. Weil, wie gesagt, unfair ist, weil 1.000 Euro zum Leben halt irgendwo, wo die Mieten halt sehr günstig sind, oder halt in München, ist halt schon ein Unterschied. Und da muss man halt schauen, dass man das angemessen ausgeglichen kriegt, dass wirklich halt das für alle Leute die gleiche Lebensweise ermöglicht. Also, dass die dann auch noch Geld haben, mal ins Kino zu gehen zum Beispiel.
Jetzt müssen wir noch ein bisschen aufs Tempo drücken. Wir sind schon ein bisschen über die Zeit. deshalb bitte um eine kurze Antwort. Wenn jetzt bedingungslose Grundeinkommen jetzt zunächst mal nicht eingeführt wird, wie stehen die Piraten zum Mindestlohn?
Mindestlohn ist für uns eine Brückentechnologie. Kurz genug?
Das passt wunderbar. Ja, und dann zur letzten Frage. Die betrifft jetzt ganz direkt die Wahl am 22. September. Was glauben Sie denn, wem Ihre Kandidatur am meisten wehtun wird? Hans-Christian Ströbele, Halina Wawrzyniak, vielleicht Cansel Giesel-Tippe?
Ich glaube, dass meine Kandidatur keinen wehtut. Also bis jetzt hat mir das noch keiner gesagt. Und wir sind
denn mit Sicherheit im linken Spektrum doch die eine oder andere Stimme ab, denke ich mal.
Ja, das ist ja quasi auch fast das gesamte Spektrum an Stimmen, was wir vier uns teilen müssen. Dabei bleibt ja nicht viel übrig.
Ja, also vermutlich werden die Herren von der FDP und der CDU jetzt nicht besonders Angst haben vor ihrer Kandidatur. Im Gegensatz vielleicht zu Hans-Christian Ströbele, das könnte ich mir vorstellen.
Ja, also ich meine, Wahlkampf ist halt ein demokratisches Mittel und da darf man da nicht zurückschrecken, auch mal jemanden dann durch den Antritt zu schaden. Es geht halt darum, jeder wirbt für sich als Person für Stimmen und am Ende entscheiden dann die Wählerinnen und Wähler, wer es macht. Okay. Und da sehe ich nicht, dass ich da den anderen Kandidatinnen schade. Vielleicht wäre es denen lieber gewesen, wenn ich nicht da wäre. Aber ob das jetzt am Ergebnis dann irgendwas nochmal ändert,
weiß ich nicht.
Außer, dass ich gewinne natürlich.
Die Frage zielte darauf ab, was glauben Sie, aus welcher Ecke die meisten Stimmen kommen, werden sie eher an den Grünen oder an der SPD oder an den Linken knabbern oder werden es Erstwähler sein?
Keine Ahnung. Also wir haben leider in der Partei keine angestellten Umfrageermittler. Von daher, die Themen auch von den Kandidatinnen, die überschneiden sich natürlich sehr stark. Also das habe ich auf diversen Podiumsdiskussionen schon mitbekommen, dass wir da alle nicht so weit auseinander liegen. Herr Ströbele ist ja auch ein Linker bei den Grünen, da gibt es ja auch noch andere Kaliber. Und von daher, wir streiten um jede Stimme hier in diesem linken Bezirk und mal sehen, was am Ende bei rauskommt. Das muss ja auch ein bisschen spannend bleiben.
Okay, dankeschön. Und damit möchten wir jetzt übergehen zu unserer Fragerunde, die die einen oder anderen ja schon kennen. Auch da haben wir etwa eine Dreiviertelstunde eingeplant. Unser Diskussionseröffner ist leider nicht da. Ah, aber Herr Kaster.
Ich wollte gar nichts sagen, ich muss jetzt aber doch. Also, so ziemlich am Schluss, das bedingungslose Grundeinkommen, ist das da irgendwie wenigstens grob mal durchgerechnet worden? Weil das betrifft ja nicht nur Arbeitslose, sondern praktisch jeden. Habt ihr mal irgendwie grob eine Rechnung aufgestellt, ob der Staat sich das überhaupt leisten kann, ob es bezahlt werden kann?
Na, bezahlt werden kann es auf jeden Fall, weil es wird halt über Steuern bezahlt, also das Steuersystem. Es gibt zum Beispiel den... Bezahlt werden kann das auf jeden Fall, weil Geld ist ja jetzt auch schon da. Es gibt zum Beispiel das Modell, dass dann halt die Steuern ab dem ersten verdienten Euro genommen werden. Da fallen halt quasi alle Freibeträge weg, die ganzen Sozialversicherungen fallen weg. Ja. Und das Geld ist ja im Umlauf. Das heißt, wenn man das über ein bedingungsloses Grundeinkommen anders verteilt, ist es ja da und von daher ist es bezahlbar. Die Frage ist halt nur, wie hoch dann die Steuer ist. Also es gibt zum Beispiel eine Durchrechnung, wo dann von einem Bedingungslohn bei unten die 1.000 Euro, wenn man dann halt 40 Stunden in meinem Beruf zum Beispiel arbeitet, hätte man am Ende ungefähr dasselbe wie jetzt. Und das wird halt für die meisten Menschen der Fall sein, dass sich da an dem Einkommen persönlich nichts ändert. Aber man hat halt den Backup, wenn man arbeitslos wird, fällt man nicht in ein bodenloses Loch.
Also okay, okay, das haben wir ja alles durch. Ich meine nur, das betrifft ja nicht nur Arbeitslose oder bedrohte Arbeitende. Es würde ja jeden Bürger oder Bürgerin betreffen. Und habt ihr da irgendwie einen Anhaltspunkt, wie viel würden sich melden? 4.000 Euro Grundeinkommen und ließe sich das mit einer größeren Zahl möglicherweise, ich würde mich ja nämlich auch melden, ja, also ließe sich das dann irgendwie vom Staat, würde das bezahlt werden können.
Also 4.000 Euro ist ja zu viel, das widerspricht ja der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Es geht ja darum, dass das Grundeinkommen eine Höhe hat, wo man halt an der gesellschaftlichen Leben teilhaben kann und halt seine Existenz abgesichert ist. Aber es darf natürlich nicht so hoch sein, dass jegliche...
Nein, ich rede von 1.000 Euro und ich meine, also meine Frage nochmal ganz kurz, dann hören wir auf damit. Gab es da eine Rechnung, ob der Staat das bezahlen kann? Bums aus.
Ja, das Geld ist ja jetzt schon da. Es wird dann nur anders verteilt. Es ist auf jeden Fall bezahlbar.
Okay, das noch kurz zum Anfang dieser Diskussion oder des Interviews. Was die Geheimdienste betrifft. Mhm. Da war mir deine Antwort so ein bisschen, oberflächlich, um ehrlich zu sein. Also Geheimdienste lassen sich nicht abschaffen. Okay, also das gibt's nicht.
Naja, klar.
Du hast gesagt, entweder sie können beobachtet werden oder wir schaffen sie ab. Und ich glaube, kein Mensch glaubt, dass sich Geheimdienste abschaffen lassen. Also gibt es noch technische Möglichkeiten, das anders in den Griff zu kriegen? Dafür die Piratenpartei, die prädestiniert sind für die, neue Technologie? Oder gibt es die einfach gar nicht? Ich finde, da bist du ziemlich schnell drüber weggegangen. Oder sind Geheimdienste auch für die Piratenpartei vielleicht ein heißes Eisen? Könnte das sein?
Also erstmal, na klar kann man Geheimdienste abschaffen. Der Geheimdienst ist dem Parlament unterstellt. Wenn das Parlament beschließt, wir brauchen keinen Geheimdienst mehr, dann ist er abgeschafft. Dann machen die Tür zu.
Mal, aber du glaubst ja nicht, dass das Parlament das beschließen würde, oder?
Natürlich. Warum nicht? Also
okay. Gut, dann sind meine Fragen beantwortet.
Und die technischen Möglichkeiten, dazu kann ich auch noch was sagen. Natürlich gibt es technische Möglichkeiten, um sich gegen die Überwachung zu schützen, zum Beispiel Verschlüsselung, die Nutzung von anderen Social-Media-Plattformen, die zum Beispiel ihre Daten halt nicht im Netz lagern, sondern... Ja, also halt Verschlüsselung, Software benutzen, die keine Hintertüren hat, wie die von Microsoft, zum Beispiel freie Software, wo der Quellcode offen liegt, wo man weiß, dass dort keine Hintertüren drin sind. Die kann man halt benutzen, aber wir...
Also ich bin nicht die Expertin, überhaupt nicht, aber das ist auch bei mir angekommen, dass sich alles knacken lässt. Also Wirtschaftsspionage nehme ich jetzt mal und nicht Profile, die irgendwie erstellt werden können. Und ich glaube, dass es immer Leute gibt, die, aber auch wenn es verschlüsselt ist, diese Verschlüsselung knacken können. Es gibt schwarze Kanäle, habe ich irgendwann mal gehört, wo nichts zu knacken ist. Aber im normalen digitalen Bereich wird das eigentlich trotz der Verschlüsselung geknackt von Geheimdiensten?
Nein, das ist bewiesen, dass verschlüsselte E-Mails nicht im Verkehr geknackt werden können. Die können auf den Computern entschlüsselt werden, weil die Computer zum Beispiel, wenn sie mit Windows laufen, eingebaute Hintertüren haben, die durch die NSA zum Beispiel zugegriffen werden können.
Okay, da kenne ich mich zu wenig aus.
So, bleiben wir doch mal bei dem Thema Netzpolitik ein bisschen. Verschlüsselung ist ja ein schönes Mittel, um die Privatheit des Inhalts der Kommunikation zu sichern. Aber wie sieht es denn mit der Privatheit des Fakts der Kommunikation aus? Also sprich, verrät nicht eigentlich die Information, dass mit wem oder dass ich mit jemandem kommuniziert habe, viel mehr als was ich eigentlich kommuniziert habe? Und wie will man das Problem angehen, dass dort die Geheimdienste oder auch ausländische Geheimdienste weniger einen Blick drauf werfen können?
Ja, diese Metadaten, wie das ja heißt, das heißt also, wo ich wann mit wem kommuniziert habe, quasi über das Internet, sind ja auch der Hauptbestandteil der Daten, die abgegriffen werden von den Geheimdiensten, weil die wirklich die interessanten Daten auch sind. Was nach im Endeffekt drin steht, kann man ja dann immer noch nachschlagen. Aber diese Daten kann man halt zum Beispiel über zum Beispiel über Tor-Server, die halt den eigenen Standort verschleiern, machen. Also man sieht dann halt nicht mehr, wovon man kommt. Es gibt dann halt so ein Netzwerk, wo man von einem auf den anderen Server geschickt werden wird und der eine Server halt nie weiß, wo der andere Server diese Daten her hatte. Das heißt, dass man so halt seine Spuren relativ gut verwischen kann. Und das wäre halt eine Möglichkeit. Aber wir wollen halt, wie gesagt, dass diese Daten, also dass man seine E-Mails gar nicht verschlüsseln muss, weil die halt im Netz nicht angegriffen werden. Das ist halt unser Ziel. Unser Ziel ist halt nicht, dass irgendwie alle Leute ihre E-Mails verschlüsseln, weil jeder das mitlesen kann. Unser Ziel ist eigentlich per se, dass halt diese Daten nicht erfasst werden dürfen und dass halt diese Daten auch dann niemand auswertet. Das ist zum Beispiel bei uns bei der Vorratsdatenspeicherung, wo wir auch gegen vorgegangen werden. Wir wollen halt, dass diese Verbindungsdaten jeweils auch von den Providern gar nicht mehr erfasst werden, weil auch die Geheimdienste sich hauptsächlich auf Daten von Dritten stützen und sie nicht unbedingt alle selber abfischen, sondern die halt dann direkt bei diesen Providern abfischen. Und wenn die solche Verbindungsdaten auch gar nicht mehr speichern dürften, hätten wir damit schon mal ein großes Problem, dass auch Geheimdienste dann auf diese Daten nicht mehr zugreifen können, weil das ist... glaube ich, so ein kleiner Irrtum, dass diese Geheimdienste überall diese Daten suchen. Nee, die gehen vielmehr dahin, wo diese Daten bereits existieren, wo die mitgeschnitten werden und holen die sich da und packen die alle zusammen in eine Datenbank, was sie halt da kriegen können. Und dieses Mitschneiden ist wirklich nur ein kleiner Teil.
Okay, bleiben wir bei der Netzpolitik. Hat mich erstaunlich überzeugt. Die zweite Frage ist, das Thema Netzneutralität ist in den letzten Jahren immer mal wieder hochgekommen in verschiedenen Kontexten. Ich habe jetzt nicht das Wahlprogramm der Piraten gelesen, aber wie definiert ihr Netzneutralität? Weil ich glaube, das ist der Knackpunkt, ist nicht, ob man Netzneutralität will, sondern die Frage ist, wie soll Netzneutralität, die man haben will, aussehen?
Genau, also Netzneutralität, die wir haben wollen, sieht so aus, dass halt alle Daten gleichberechtigt behandelt werden und dass niemand für mehr Geld eine bessere Behandlung seiner Daten bekommen kann. Was derzeit als Netzneutralität in der Diskussion ist, auch im Europaparlament, ist halt keine Netzneutralität mehr. Die sagt zwar, alle Daten werden gleich behandelt, aber ich kann ein paar Daten von gewissen Firmen für Geld besser behandeln. Das ist dann halt keine Neutralität mehr.
Na gut, die Frage ist... Müssen alle Daten gleich behandelt werden oder müssen alle Daten fair behandelt werden? Das ist, glaube ich, ist eine der schwierigeren Fragen. Weil zum Beispiel, wenn ich alle Daten gleich behandle, dann muss ich halt auch einen BitTorrent-Download von einem 4K-Film gleich behandeln wie einen Notruf. Ist das so sinnvoll?
Nö, es ist erstmal in dem Fall sinnvoll, weil man halt für diese... Managed-Service-Geschichte ja auch in die einzelnen Datenpakete reingucken muss. Also ich meine, das ist wie bei der Post, wenn ich bei der Post was Wichtiges verschicke, dann wird es erstmal geliefert und da guckt niemand rein, ach guck mal, der Kuchen ist noch 5 Tage haltbar, den lege ich mal zur Seite und bringe den später, weil das ist nicht so wichtig. Und das ist ja zum Beispiel ein Problem, wenn man Daten nach ihrer Art her regeln will, da muss man halt wissen, was das für Daten sind und wo diese herkommen. Das heißt, man muss halt da schon wieder tief reinschauen und das sehen wir halt auch kritisch. Und der Notruf wird ja auch trotzdem durchkommen, so ist es ja nicht dann, weil die Netzkapazität ist ja prinzipiell auch da.
Du warst schon mal irgendwie zu Silvester hier auf dem Kreuzberg und hast gesehen, wie verstopft da die Netze sind?
Ja, das ist das Handynetz. Wenn da 1 Million Leute gleichzeitig eine SMS schicken, dann bricht das natürlich zusammen. Aber das sind halt die Groß-Events. Und die brechen nicht nur auf dem Kreuzberg zusammen, die brechen quasi überall zusammen um 0 Uhr.
Okay, ich habe noch eine kurze Frage zum fahrscheinlosen Nahverkehr. 30 Euro zahle ich total gerne, aber für viele Leute ist das eine Menge Schotter. Wo soll denn da die Bemessungsgrundlage etwa gesetzt werden, wer diese 30 Euro zu zahlen hat von der Bevölkerung und soll das für vor der Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens für einkommensschwächere oder arbeitslose Menschen gestundet werden oder wie ist da euer Konzept?
Ich gehe davon aus, dass es da auch Tarife gibt, die sich an dem Einkommen orientieren.
Also nicht jeder das Gleiche, sondern einkommensgestaffelt wie eine Steuer.
Ja, also das kommt darauf an, wie man das erhebt. Also es gab zum Beispiel die Idee, weil das Problem ist ja bekannt, die Idee, das über die Grundsteuer zu machen, die ja jeder über seine Betriebskosten mitbezahlt. Und da bezahlen diejenigen, die halt eine größere Wohnung haben, mehr und die, die eine kleine Wohnung haben, weniger. Und so hätte man einen eleganten Weg, gefunden, um das halt dem Einkommen anzupassen, beziehungsweise der Haushaltsgröße. Aber da ist, wie gesagt, die Überlegung noch nicht am Ende, aber es wird auf jeden Fall darum gehen, dass halt niemand von diesen Preisen dann halt auch benachteiligt wird, stärker als es angemessen ist. Weil benachteiligt wird ja erstmal jeder, der ein Auto hat, weil er dann mit der Bahn fahren muss oder kann. wird berücksichtigt.
Okay, und die zweite Frage zum bedingungslosen Grundeinkommen. Es gibt ja Menschen, die aufgrund von zum Beispiel chronischen Krankheiten oder Behinderungen mehr Geld brauchen als andere. Sei es jetzt, dass sie auf einen Rollstuhl angewiesen sind oder auf ganz harmlos irgendwie Sehhilfen oder irgendwas in der Richtung. Inwiefern ist denn das in eurem Konzept berücksichtigt und wie soll das geregelt werden?
Das wird auf jeden Fall berücksichtigt. Wie genau das geregelt wird, weiß ich jetzt nicht. Ob es da über das, ich glaube, das läuft da nicht über das Grundkommen, sondern halt über andere Ausgleichszahlungen, was das angeht. Also so ähnlich, wie das jetzt auch schon läuft. Bloß halt, da ist dann halt wieder ein bisschen Bürokratie wahrscheinlich drin, die ja beim Grundeinkommen wegfällt, weil man da eventuell halt nachweisen muss, dass man diesen erhöhten Bedarf hat, was ja beim Grundeinkommen erstmal grundsätzlich nicht der Fall ist.
Ja, weitere Fragen? Ja, das ist ja auch schön, wenn alles zufriedenstellend geklärt ist.
Ja, ich bin ja auch noch ein bisschen da. Also, wenn die Mikrofone aus sind, kann man dann nochmal was fragen, wenn man schüchtern ist.
Genau. Ja, dann sind wir ja jetzt am Ende unserer Veranstaltungsreihe auch.
Ja, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Sebastian von Hoff. Und auch im Namen von Kiez und Kneipe sollte man auch mal sagen, dass wir das ja jetzt seit 2 Wochen durchgezogen haben. Wir bedanken uns bei all denen, die gekommen sind und auch bei denen, die regelmäßig gekommen sind. Es gab ja so ein paar Dauergäste. Und alles, was wir da so in den letzten 2 Wochen zusammengetragen haben, kann man natürlich im Netz immer noch nachhören. Wir haben ja alle Veranstaltungen aufgezeichnet und wer es danach lesen will, der kann das und soll das bitte gerne tun ab dem 5.
Ich glaube am 2. September erscheinen wir, oder?
Nein, wir erscheinen nicht am 2., weil wir am 31. sind, am 1. Umbruch haben. Also ab dem 5. September erscheint dann die neue Kiez und Kneipe und da werden dann die Veranstaltung mit allen Kandidaten noch einmal groß gewürdigt werden. Ja, herzlichen Dank und im Zweifelsfall bis zur nächsten Bundestagswahl. Dankeschön.
Von mir auch danke.